Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite heute Alessandra und für sie gilt natürlich das Gleiche. Ciao Alessandra, come stai?
Ciao Sarah, ciao a tutti, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute gibt es den zweiten Teil unseres Interviews mit Silvia Chiarini. Und ich denke, wir versprechen da wirklich nicht zu viel, wenn wir sagen, dass eine Buchempfehlung für jeden Geschmack bei dieser Folge auf dich wartet.
Also von Kinderbüchern über Krimis, Fantasy, Comics und natürlich auch die essentielle Sommerlektüre ist wirklich alles dabei. Wenn du aber jetzt die vorige Folge verpasst hast, würde ich sagen, unbedingt reinhören.
Ja, an dieser Stelle noch der Hinweis. Am Ende der Folge erfährst du dann die Details, welches Buch wir verschenken möchten und wie es hoffentlich dann auch genau dir gehören wird.
Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich starte gleich mit meiner ersten Frage zum Thema Kinderbücher. Ist das so generell in Italien? Wie schaut das aus? Gibt es viele Kinderbücher? Ist das eine große Kinderbuchlandschaft, deiner Meinung nach?
Die Kinderbücher in Italien sind auch sehr beliebt, die sind ganz wichtig. Und in Italien findet auch diese Kinderbuchmesse jedes Jahr, Children Book Fair. Eben das passiert einfach sehr viel. Von italienischen Kinderbüchern will ich vielleicht über einen besonderen Autor nur kurz reden und empfehlen. Dieser große Autor ist Gianni Rodari. Gianni Rodari, 1920 geboren, dann war heuer ein Jubiläumsjahr. Und wurde in Italien ihm sehr viel gewidmet. Was ihn besonders macht, ist eben, dass er sehr viele Kinderreime, sehr viele Kurzgeschichten, sehr viel Lustige, aber immer mit etwas zum Denken dabei hatte. Und deswegen sind für Erwachsene vielleicht eine Ausnahme, das auch geeignet ist. Über Gianni Rodari möchte ich nur sagen, weil es wirklich für mich wichtig ist, dass er einmal gesagt hat, er hatte als Ziel von all dem, was er geschrieben hat, die Kinder zum Lachen zu bringen. Und das hilft auch, damit man das Lesen dann im Erwachsenenalter auch liebt.
Wenn man jetzt aber dann doch schon etwas, geübter ist und etwas weiter ist und die einfachen Bücher dann zu wenig sind, gibt es dann auch eine Möglichkeit, in die italienische Literatur einzusteigen? Also wirklich einen Klassiker schon, den du uns dann ans Herz legen kannst, wenn ich das einfach so salopp mal sagen kann.
Meine besondere Empfehlung dabei wäre, einfach sich die Reihe Salto vom Wagenbach Verlag zu widmen. Klaus Wagenbach, der Gründer dieser Verlag, ein Italophil, er hat sehr viele Autoren aus Italien geholt und ins Deutsche übersetzt. Ich nenne nur Stefano Benni, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini. Also bei dieser Reihe kann man wirklich sehr, sehr viel finden. Besonders würde ich auch die Werke auf Deutsch empfehlen von Leonardo Sciascia, der aus Sizilien kam. Und von ihm einfach jeden Titel in der Hand nehmen. Und das ist für uns schon ein Klassiker des 20. Jahrhunderts.
Bei mir ist so, wenn ich mein Umfeld jetzt anschaue, da lieben alle Krimis. Ich weiß nicht, ob das eben jetzt nur mein Umfeld ist oder ob das generell so ist. Aber wenn wir jetzt nach Italien schauen, dann merkt man schnell, Krimis heißen dort Giallo, also übersetzt einfach gelb. Das ist jetzt schon eine komische Bezeichnung irgendwie. Woher kommt diese Bezeichnung Giallo für Krimis in Italien?
Oh, das ist ganz einfach. Also im Jahr 1929 hat der Verlag Arnoldo Mondadori eine Reihe von Krimi-Titeln rausgebracht und die Cover dieser Bücher waren gelb und seitdem sind alle Kriminalgeschichten irgendwie als Gialli bezeichnet.
Ja, ich muss zugeben, mir fällt dann natürlich sofort Kommissario Montalbano ein und ich denke, wir brauchen auch bei den Gialli dringendst eine Empfehlung.
Montalbano ist auf jeden Fall für mich eine der größten Hauptfiguren in alle Kriminalromane aus Italien. Es ist einfach, weil er so gelungen ist, er ist so glaubwürdig, er ist ironisch und er ist für mich Sizilien. Die Romane von Andrea Camilleri geschrieben, die spielen in einem fiktiven Ort. Für mich ist Montalbano einfach eine ganz wichtige Figur, hat mich begleitet für viele Abenteuer und es gibt viele Bände, die sind fast alle übersetzt. Etwas Besonderes aber ist, dass leider Andrea Camilleri letztes Jahr gestorben ist, exakt vor einem Jahr. Der italienische Verlag, der heißt Sellerio, hat etwas ganz Besonderes ihm heuer gewidmet, weil Andrea Camilleri hatte einen besonderen Gedanken gehabt. Er wollte nicht, dass seine Romanfigur, nämlich der Kommissar Montalbano, auf irgendeine Weise verschwindet, wo er nicht entschieden hat, wie es ausgeht. Deswegen hat er schon 2005 den Schluss der Geschichte geschrieben, also das letzte Band der Reihe. Er hat aber dem Verleger gegeben das Manuskript und gesagt, jetzt bitte in eine Lade. Und das nur nach meinem Tod veröffentlichen, weil bis dahin will ich noch weiterschreiben. Jetzt, ein Jahr nach dem Tod, hat der Sellerio Verlag beschlossen, das letzte Band kommt am Donnerstag, den 6. Juli 2020 heraus. Und wir in der Buchhandlung Hartlibs haben geschafft, diese letzte Band an dem Tag der Erscheinung in der Buchhandlung zur Verfügung zu stellen und das schon für die absolut neugierige und große Fan von Camilleri zu ermöglichen, sofort zu wissen, wie es ausgeht.
Das heißt, wenn man auf Nadeln sitzt, dann kann man einfach bei dir vorbeikommen. Du bist ausgestattet.
Ich bin ausgestattet. Du hast das Buch. Ich hoffe, ich habe noch genug da, aber bitte einfach sich beeilen, weil wer weiß. Also ich habe mein Exemplar auf jeden Fall schon.
Das ist schon zur Seite gelegt. Ja. Das finde ich gut.
Ja, und unseres hoffentlich auch.
Ja, bitte. Ich werde eins reservieren. Wenn wir schon über den Verlag Sellerio reden, weil es ist für mich eine der besten Verlage im italienischen Verlagslandschaft. Ich möchte von diesen Sellerio-Autoren zwei besondere Empfehlungen für heute erzählen, weil die sind sehr unterschiedlich. Und beide gibt es auf Deutsch zu lesen. Und das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das erste ist Antonio Manzini. Und er hat eine Reihe Krimi geschrieben, die als Hauptfigur den Kommissar Rocco Schiavone haben. Der Rocco Schiavone, was passiert? Er ist aus Rom, aber der wird strafversetzt nach Aosta. Und da gibt es Schnee und er ist einfach immer krantig, schlecht gelaunt. Er will da einfach in der Kälte nicht sein und er hat eigentlich seine Freunde und die Kollegen in Rom. Was ist eigentlich Besonderes an Rocco Schiavone, warum ich ihn so gerne habe und so gelungen finde, ist, dass er nicht vorbildlich ist. Er ist ein guter Polizist, aber er ist kein anständiger Mensch, wenn ich das sagen darf. Also der raucht sein Joint in der Früh und man darf ihn dabei nicht stören. Der hat Freunde bei der kriminellen Seite, aber hat immer ein Gerechtigkeitsgefühl dabei. Und wenn man ihn kennenlernt, dann ist es wirklich was Besonderes. Aufpassen, die Bände sind aufeinander aufbauend. Also man muss schon mit dem ersten anfangen, damit man wirklich alles mitbekommt. Und dann gibt es eine zweite Empfehlung und das ist ein anderer Autor von Sellerio und das ist der Marco Malvaldi. Aufpassen, lustig. Also da muss man richtig lachen, weil der Marco Malvaldi ist eigentlich als Beruf Chemiker, aber er kann unglaubliche gute Geschichten erzählen. Und in seinen Geschichten spielen in der Toskana und es geht um eine Gruppe von Pensionisten, die Stammgäste in einem Lokal sind, in einer Bar an der Piazza. Wenn da etwas passiert, dann mischen sie sich ein und da helfen einfach irgendwie mit. Wenn wir bei den Reihen sind, die vielleicht auch etwas Besonderes sind und von einem anderen Verlag reden, dann gibt es bei Einaudi die Reihe von dem Schriftsteller Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni hat verschiedene Reihen schon geschrieben, aber die ich wirklich gerne habe, die ist die Reihe mit dem Ricciardi. Ricciardi, der hat eine besondere Gabe und das ist eben die Tote zu sehen, die einfach ihn fragen, ihnen zu helfen, weil sie sind nicht zur Ruhe gekommen in den Tod, weil etwas passiert ist, das nur er erklären könnte. Was schön ist die Atmosphäre da, weil das Ganze spielt in Neapel der 30er Jahre. Was mir ein wenig leid tut, ist, dass es nicht viele oder kaum weibliche Kriminalautoren aus Italien übersetzt sind. Von der Neue fällt mir jetzt nur die Ilaria Tuti ein, die eigentlich sehr gut ist und das erste Buch von ihr heißt auf Deutsch Eiskalte Hölle vom Piper Verlag. Es geht um eine Ermittlerin, Teresa Battaglia, die eigentlich selber ein Geheimnis hat. Aber wenn man einfach Krimi-Autorinnen auf Italienisch lesen will, dann empfehle ich auf jeden Fall Grazia Verrazzani aus Bologna und die Cristina Castars-Calia aus Catania.
Ich würde auch eher immer zu Krimis greifen, aber es geht ja heute nicht nur um mich, sondern Freunde von mir, Freundinnen haben gesagt, Sarah, du musst unbedingt fragen, wie schaut es mit der Fantasy-Literatur aus? Wie schaut es mit den Fantasy-Büchern aus? Ich bin zugegebenermaßen dann nicht der größte Fan, aber vielleicht werde ich da heute eines Besseren belehrt. Du hast sicher auch da eine Idee, wie man sich dem annähern kann.
Also Sarah, da sind wir auf jeden Fall auf einer Welle, weil ich möchte jetzt zugestehen, also Buchhändlerinnen sind auch nur Menschen und wir lesen nicht alles. Und ich bin wirklich auch leider für viele, die gerne haben, ich bin keine Fantasy-Leserin. Ich möchte trotzdem, weil wir heute über italienische Literatur und italienische Autoren reden, möchte ich auf jeden Fall eine Fantasy-Autorin aus Italien empfehlen und die ist Licia Troisi. Sie ist international bekannt, sie ist Jahrgang 1980, aber sie hat schon unzählige Bücher veröffentlicht. Das sind die Cronache del Mondo Emerso zum Beispiel. Es ist einfach so spannend, weil sie auch Sachbücher geschrieben hat, weil sie eine Wissenschaftlerin ist. Sie hat Physik und Astrophysik studiert und ich finde das total spannend, dass sie vielleicht von dieser konkreten Wissenschaftswelt einfach in die Fantasy hineinrutschen will und sich ausbreitet.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich möchte jetzt aber noch zu einem ganz anderen Genre wechseln und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Comics ja auch wirklich ein großes Thema in Italien und weiter verbreitet als in Österreich. Habe ich da recht oder täusche ich mich da etwas?
Nein, du hast recht. Also Graphic Novels sind, glaube ich, schon in Italien sowie überall immer mehr beliebt. Zu Recht, weil das ist auch eine Art von Erzählen, die eigentlich eine Kunst in sich ist. Ich möchte nur einen nennen, weil wahrscheinlich alle kennen und weil auch eben auf Deutsch zu lesen ist und das ist der Zero Calcare. Künstlername natürlich, genial. Und was an Zero Calcare ich wirklich gerne habe, ist, dass er in seine Comics und in seine Graphic Novel einfach seine unspektakulär, unglamouröse Alltagsleben darstellt. Es kommt heraus, dass er also bestimmte Werte schon vermittelt, dass er doch sozialkritisch wird und das ist nicht einfach dumm da und ich gehe spazieren, sondern er hat einfach viel zu sagen und das sagt er auf eine Weise, dass ich einfach auch durch diese Bilder sehr beeindruckend finde und er ist einfach sehr ehrlich und wenn man ihn schon einmal gehört hat, ich habe auch in einem Interview gesehen, dass er gesagt hat, ich erzähle nur meine Schwäche. Und ich dachte nicht, dass die Schwäche so interessant sind, aber es ist einfach so, weil das universell sind.
Man sieht, du hast ein Lächeln im Gesicht, wenn du darüber berichtest. Ich glaube, man hört das auch. Also das dürfte wirklich auch eine große Empfehlung sein, wo man mal hingreifen soll. Generell mit Comics kann man ja doch auch eine Sprache vielleicht ganz gut lernen, weil man noch zur Unterstützung die Bilder auch hat. Gibt es da jetzt dann noch abseits von Topolino, also Mickey Mouse, noch irgendwas, was du noch gern hinzufügen möchtest?
Also jetzt, dass wir darüber reden, da fällt mir ein, dass ich vor Jahren immer so gerne die Comics von Lupo Alberto gelesen habe. Und das muss man jetzt aber erklären. Also Lupo Alberto ist eine Reihe Comics von Guido Silvestri, der Autor, der Zeichner. Und als Künstlername hat er Silver. Und das fand ich immer sehr genial. Lupo Alberto ist unglaublich lustig. Alberto ist ein blauer Wolf, der in einem Hühnerstall, in einem Bauernhof lebt, wo er mit der Henne Martha verlobt ist. Er versucht immer, sie zu entführen, aber der Hund, der einfach der Wächter, versucht immer, das zu verhindern. Und dazwischen gibt es natürlich die anderen Tiere im Bauernhof. Ein Maulwurf zum Beispiel, Enrico, der auch in seiner Einfachkeit eigentlich ein großer Philosoph des Lebens ist. Die Sätze sind einfach und die Bilder sprechen auch für sich.
Also das versteht ich hätte man jetzt gerne ein Foto von Alessandra, weil sie lächelt schon von einem Ohr zum anderen. Lupo Alberto ist einfach. Ja, der bringt einen zum Lachen, der bringt einen zum Schmunzeln. Das ist wirklich ein super Tipp.
Ja, und ich könnte der Silvia wirklich stundenlang zuhören, wie sie von den Büchern erzählt. Und wenn wir jetzt aber einmal von den Büchern selber etwas weggehen, dann meine Frage an dich, was sind denn eigentlich die richtig großen italienischen Verlage? Möglicherweise gibt es ja auch viele kleine, die du uns empfehlen oder vielleicht auch näher bringen möchtest.
Über Verlagslandschaft in Italien zu reden ist ein bisschen schwierig, sag mal so. Die Verlagslandschaft in Italien ist von ein paar großen Verlagsgruppen geprägt. Also die Struktur und dann die darauffolgende Dynamik ist deswegen auch kompliziert und droht es ein bisschen einseitig zu werden. Man muss aber dazu sagen, dass in den letzten Jahren sind viele, wirklich viele gute und engagierte kleine Verlage gegründet worden. Und das belebt natürlich die ganze Bücherwelt in Italien. Einen Verlag, den ich aber nennen will, ist auf jeden Fall Wojtek Edizioni aus Neapel. Die sind 5 junge Leute, die auch eine Buchhandlung führen. Die Titel sind sehr, sehr avantgardistisch und man merkt irgendwie, dass sie eng verbunden sind mit der Welt der Online-Literaturzeitschriften. Sie veröffentlichen wirklich mutige Titel, aber sehr, sehr interessant. Wir hatten für letzte April, also heuer, eine Präsentation in der Buchhandlung geplant, aber wurde leider abgesagt. Das ist aber nur verschoben. Diese Bücher gibt es auf keinen Fall auf Deutsch. Das ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle, aber lesenswerte Nische. Und ich empfehle es auf jeden Fall. Wir werden den ganzen Katalog, also die Titel, die Sie haben, auf jeden Fall auch exklusiv bei uns in der Buchhandlung haben.
Ja, und wir haben das Glück, also wir können einfach hinkommen, wir können uns von dir die besten Bücher oder die besten, ja, also einfach eine Beratung kannst du uns da immer zur Verfügung stellen. Aber ich weiß, es geht nicht jedem so. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es einen Buchpreis zum Beispiel, irgendetwas, an das man sich halten kann, wo man sagen kann, okay, schaue ich ein bisschen rein, bei dem Buchpreis sind diese und jene Teilnehmer oder diese und jene wurden ausgezeichnet und dadurch weiß ich auch, das passiert gerade in der italienischen Literaturwelt und da finde ich auch ein Buch jetzt, das neu ist, das mir vielleicht gefallen könnte. Ich denke da jetzt bei uns eben an den Deutschen Buchpreis oder eben an den Bachmann-Preis. Das wären für mich jetzt Dinge, die mir in den Kopf kommen. In Italien, was ich weiß, Premio Strega eben, aber mehr weiß ich da auch nicht.
Ja, den einen hast du eh schon genannt. Wir reden gleich darüber. In Italien gibt es auf jeden Fall unzählige literarische Auszeichnungen, viele Preise und viele auch interessante, weil die Kriterien der Auswahl sind immer anders, also es funktioniert anders. Die berühmtesten sind sicher den Premio Strega, den du genannt hast, und der Premio Campiello. Vielleicht erzähle ich nur was darüber. Der Premio Strega ist eine Idee, die ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab in Rom die Goffredo und Maria Bellonci. Sie hatten einen Salon, Literatursalon, wo einfach die Künstler und Schriftsteller, die berühmteste der intellektuellen Welt, zu Gast immer waren. Und diese haben sich immer am Sonntag getroffen und deswegen sind die Amici della Domenica geworden. Diese Freunde des Sonntags haben den Preis gegründet. Sie wollten einfach das beste italienische Buch des Jahres jedes Jahr dann auszeichnen. Das hat eine ganze Tradition. Die Jury besteht mittlerweile aus 600 Leuten aus der Bücherwelt und auch aus dem Ausland. Und was das Ausland betrifft, was jetzt mit Premio Strega zu tun hätte, also heuer gab es etwas Besonderes, das kann man natürlich nachlesen, weil die italienischen Kulturinstituten von Wien und Hamburg haben in Kooperation mit Hanse und Schollnay Verlage Auszüge aus den Büchern der 12 Finalisten ausgesucht und übersetzt. Und das Ganze kann man online herunterladen und lesen und da kann man mindestens diese 12 Titel kennenlernen.
Den Link dazu findest du in den Shownotes, damit du nicht lange suchen musst.
Premio Campiello finde ich auch genauso interessant. Premio Campiello ist ein italienischer Literaturpreis, der gibt es seit der Anfang der 60er Jahre, glaube ich. Und das ist von der Industrielle der italienischen Region Veneto ausgeschrieben. Was Besonderes für mich an Campiello oder mindestens mein Gefühl ist, dass eher ein bisschen mehr auch junge Autoren Finalisten werden oder ausgesucht werden. Und es gab wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gute Titel dabei. Wenn ich aber noch einen erzählen darf, dann gibt es einen Preis, der für mich, wenn nicht das Wichtigste, auch so auf jeden Fall das Interessanteste ist. Und das ist der Premio Italo Calvino. Premio Calvino ist nach Italo Calvino genannt und ihm gewidmet, weil Italo Calvino hat bei Einaudi Verlag sehr lang gearbeitet und dort hatte er als Talent-Scout einfach viele neue Autoren entdeckt, die auch große Namen geworden sind. Warum ist das so schön? Weil Premio Calvino wird an Erstlinge vergeben, das heißt unveröffentlichte erste Werke von jungen Autoren oder auf jeden Fall neue Autoren. Und heuer ist eine Frau die Gewinnerin geworden und die heißt Maddalena Fingerle. Was ich besonders gut finde, ist, dass die Maddalena Fingerle zweisprachig ist. Also sie ist in Bozen aufgewachsen, aber lebt in München. Ihr Buch, das bald kommen wird, heißt La Lingua Madre. Und in diesem Buch geht es um die Sprache. Warum eigentlich die Sprache nie perfekt und nie sauber ist. Es ist schmutzig. Und warum eben eine perfekte Muttersprache vielleicht nicht gibt und auf jeden Fall, was auch sehr viel im Südtirol ist und sehr viel mit dem Grenzgebiete zu tun hat.
Ja, das ist definitiv ein Buch, das Sarah und ich uns anschauen sollten. Und wenn ich jetzt aber an den Sommer denke, ja, der Sommer steht vor der Tür, damit steht auch der Sommerurlaub vor der Tür. Und im Urlaub hat man ja meistens Zeit oder man nimmt sich die Zeit, zu einem Buch zu greifen und das eben auch zu beenden. Ich denke, so wie mir geht es jetzt da aber sehr vielen. Und ein Besuch in der Buchhandlung ist bei mir tatsächlich ein festes Ritual vor jedem Sommerurlaub.
Mir geht es ganz ähnlich. Buchhandlungsbesuch vor dem Urlaub, das ist einfach Pflicht. Und ich muss auch gestehen, meine Urlaubslektüre würde ich sehr gerne auffüllen. Was würdest du sagen, welches Buch darf da heuer nicht fehlen? Wo sollte man da zugreifen?
Also das mit dem Sommer macht mir besonderes Freude. Die schönste Sache für mich, diese Freude, mit der einfach die Leser zu uns kommen und zuhören, was wir empfehlen. Für den Sommer habe ich mir jetzt verschiedene Empfehlungen überlegt, weil verschieden sind die Leser. Also ich habe auf jeden Fall für die Mutige gleich zwei große Titel. Das eine ist von Edoardo Albinati, Die katholische Schule, von Berlin Verlag. Das ist schon vor ein paar Jahren erschienen. Das hat den Premiusträger bekommen, 2006. Was macht dieses Buch so besonders? Warum ist für mich ein Buch fürs Leben? Erstens ist es ein sehr dickes Buch, also es hat 1300 Seiten, es könnte wahrscheinlich den ganzen Urlaub beschäftigen. Edoardo Albinati hat eine sehr anspruchsvolle Sprache. Inhaltlich geht es eigentlich um einen, sag mal so, einen Kriminalfall. Es gab in Rom in den 70er Jahren einen Delitto del Circeo, also einen Mordfall. Drei Mädels wurden vergewaltigt und umgebracht. Eine hat überlebt. Auf jeden Fall die Täter waren junge von guter Familie. Der Spielplatz ist der Quartiere Trieste, ein sehr bekannter Nobelbezirk von Rom. Albinati hat diese Schule besucht, wo auch die Täter Schüler waren. Eine von diesen Tätern hat 30 Jahre später dann eine Frau ermordet und wurde festgenommen. Es geht aber mehr darum, warum in diesem Milieu auch Mörder aufwachsen, warum aus dieser katholischen Schule? Was bedeutet eigentlich, ein Mann in Italien in den 70er Jahren zu werden? Wo steht der Feminismus in diesen 70er Jahren? Wo steht die Neofaschisten? Was bedeutet jetzt von rechts, von links? Die Hauptfigur heißt Edoardo Albinati, ist aber keine Biografie. Also der Autor würde nie verraten, was wahr ist, was nicht wahr ist. Und der zweite, auch so ein Wälzer, das ist von Antonio Scurati und der Titel ist M, der Sohn des Jahrhunderts, ist heuer im Verlag Klett Cotta erschienen. M, der Sohn des Jahrhunderts, das ist nicht anders als der große Benito Mussolini. In diesem Buch, auch 900 Seiten, erzählt Antonio Scurati die Geschichte des Faschismus, wie Mussolini das geworden ist, beschäftigt sich zuerst nur mit den Jahren zwischen 1990 und 1924, bis Matteotti ermordet wurde, der Abgeordnete. Das ist eben nur der erste Teil. Im September erscheint auf Italienisch schon der zweite Band. Es ist lesenswert.
Aber wenn man jetzt nicht so mutig ist und nicht so viele Seiten lesen wird im Sommer, dann hast du vielleicht noch ein anderes Buch mitgebracht.
Ja. Ich habe noch ein paar. Ich möchte etwas für die Geduldige empfehlen. Das ist für die Geduldige gedacht, weil das ein Buch ist, das auf Deutsch erst am 6. August erscheint. Die Rede ist von Giulia Caminito, Der Tag wird kommen. Es erscheint im Wagenbach Verlag. Giulia Caminito ist eine junge Autorin. Ihre Familie ist ursprünglich aus der Region Marke. Da hat sie praktisch die Geschichte ihrer Großvater recherchiert. Also ihr Großvater war ein großer Anarchist. Die Geschichte spielt von Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese zwei Brüder auf die Welt kommen. Und diese zwei Brüder sind so zwei total unterschiedlich, weil der eine ist eben dieser Anarchist, der Rebell und der beschließt einfach alles. Und der andere, der jüngere Bruder, ist aber der, wie der Vater sagt, zu schwach für alles. Das Buch fängt an schon in der ersten Seite, wo ein Bruder erschießt den anderen. Und dann versteht man eben, warum zu diesem Punkt gekommen ist. Und das macht das Ganze total spannend. Ich möchte noch ein Buch erzählen, empfehlen von einer Autorin, die ist die Nadia Terranova. Und das Buch heißt mit einem sehr langen Titel »Der Morgen, an dem mein Vater aufstand und verschwand«. Erschienen ist heuer im Juni im Aufbau Verlag. Das ist eine Geschichte von einer Frau, die Ida heißt, und sie soll jetzt unbedingt nach Hause kommen. Die Mutter hat sie angerufen. Sie lebt in Rom, wo sie sich ein Leben und eine Karriere aufgebaut hat. Sie muss aber nach Hause, nach Messina auf Sizilien, weil ihre Mutter sie braucht. Und wie sie nach Hause kommt, erfährt man eigentlich, warum sie weggegangen ist. Also der Vater ist verschwunden, wie sie klein war. Was entsteht, ist eine Konfrontation von deinem Ursprung mit dem Leben, die du dich woanders aufgebaut hast und wo die Probleme du versucht hast zurückzulassen. Und dann ein letztes Buch, weil das ist mir wirklich sehr wichtig. Und das ist super für den Sommer. Und das ist von Domenico Dara, der Postbote von Girifalco. Girifalco ist ein Dorf. Es ist ein kleiner Dorf in Kalabrien, wirklich sehr klein. Das Ganze spielt im Jahr 1969. Ganz wichtig, Mondlandung. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist eine Zeit, wo noch keine Handy gab. Keine Computer, also die Kommunikation war noch langsam. Und die Hauptfigur ist eben der Postbote dieses Dorfes. Und was macht ihn so besonders, ist eben, dass er diese Briefe aufmacht, liest und sich einmischt. Die Geschichte kommt sofort im Gang, weil er liest einen Liebesbrief. Und eigentlich, wer das bekommen hat, war seiner Meinung nach nicht die richtige Person.
Wow, wirklich wow. Ich sehe mich schon im Liegestuhl liegen und ein Buch nach dem anderen verschlingen. Also ja, wenn ich das Ganze noch abschließen kann, dann noch meine Frage an dich und eine etwas persönlichere Frage. Was ist jetzt dein Lieblingsbuch, wenn man das so nennen kann, oder eben auch eins deiner Lieblingsbücher?
Das ist die Frage für eine Buchhändlerin oder einen Buchhändler, den man immer bekommen will, aber den man fürchtet, weil es gibt nicht nur eine Antwort dafür. Ich würde jetzt einfach eine Erinnerung von mir erzählen, und das ist eben das Buch von Stephen King, Der Friedhof der Kuscheltiere. Ich habe als Kind nicht sehr viel gelesen. Kinderbücher waren einfach für mich nicht vertraut. Aber irgendwann mit 14 hat eine Cousine mir das Buch in die Hand gedruckt. Und wie ich das angefangen habe, konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Und ich glaube, mir bedeutet das so viel, weil es ist der Anfang dieser Leidenschaft, diese Abhängigkeit von Geschichten und von, vor allem von gut erzählten Geschichten. Das habe ich jetzt etwas natürlich nicht original italienisch erwähnt. Es gibt aber in Italien natürlich zwei Autoren, die ich persönlich kenne und die mir sehr viel bedeuten. Die erste ist eine Frau, eine Autorin, die heißt Gabriela Gräsen. Sie hat angefangen, die Geschichte der Physik des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Wenn sie über Quanten und Wellen und Licht und so redet, dann hast du immer so 100 Leute, die zuhören. Und sie hat aber auch ein Buch von ihr in der Buchhandlung präsentiert. Das war die 6 Frauen, die die Wissenschaft veränderten. Das gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Und auf diese Weise möchte ich bitte alle Verleger, die zuhören, einfach sofort zu Gabriela Gräsen Bücher zu greifen und übersetzen. Die zweite Person, die ich aus Italien nennen will, und das ist eine Person, die mir auch viel bedeutet, Fabio Stassi. Ich habe immer das Gefühl, du hörst Fabio Stassi reden und er hat alles gelesen. Also er hat eine unglaubliche Liebe für die Bücher, für das Lesen, für die Literatur als lebensbedeutend und als etwas, das dich weiterbringt. Auf jeden Fall, er hat jetzt schon 2 Bände geschrieben von dieser Reihe und das dritte kommt nächste Woche heraus. Und die Hauptfigur da ist ein Bibliotherapeut. Ein Bibliotherapeut ist ein Mann, der den Job verloren hat als Lehrer, und anstatt sich in seine Einzimmerwohnung einzuschließen, beschließt da ein Studio für Bibliotherapie aufzumachen. Und das heißt, da kommen Leute, die Probleme haben, die erzählen, was und wo ihnen drückt. Und er empfiehlt einfach Lektüre. Und ich glaube, neben diese Kriminalfälle oder Geheimnisse oder Probleme, die er versucht zu lösen, das Beste in diesen Büchern sind die Dialoge. Also für welche Probleme gibt es diese und welche Lektüre? Und ich glaube, man kann für sich selbst einfach sehr viele Empfehlungen herausfinden.
Also wenn man jetzt nicht die Empfehlungen von dir holt, dann kann man sie sich in diesem Buch nehmen. Ich sage an dieser Stelle schon mal wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für das ganze Wissen, das du da mit uns geteilt hast, für diese vielen Einblicke, die du uns da mitgegeben hast. Ich glaube, es ist für jeden, für jede eine Empfehlung dabei. Aber was jetzt auch noch Erwähnung finden muss, man kann durch dich auch, also mit deinen Bemühungen, hin und wieder in Wien auch italienische Autorinnen und Autoren treffen. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wo das möglich ist und wann.
Das erste war die Silvia Avallone und ihr Buch Marina Bellezza. Seitdem haben wir einfach, glaube ich, über 40 Autoren schon in Wien gehabt aus Italien, Autoren und Autorinnen. Auf jeden Fall heuer hatten wir sehr viel geplant, haben wir aber vom März einfach alles abgesagt. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, nämlich dass zusammen mit dem Kulturinstitut haben wir beschlossen, mit vielen unserer Veranstaltungen einfach einen zweiten Versuch zu machen. Eine schon geplante Präsentation wird von Marco Balzano, Ich bleibe hier, von Diogenes Verlag, im Kulturinstitut schon im Dezember stattfinden. Und dann haben wir geplant für Jänner eben wieder die Präsentation mit Sandra Petrignani über die Natalia Ginzburg. Ich möchte schon, dass es in der Buchhandlung auch wieder viel passiert. Und jetzt habe ich erzählt Sachen, die im italienischen Kulturinstitut stattfinden werden. So viel auch mir wichtig ist, dass die Buchhandlung wieder dieser lebendige Treffpunkt wird von Italienern und von italienisch Interessierten. Aber ich möchte damit noch ein bisschen warten. Aber ich verspreche euch, dass ab September auch große Novitäten gibt.
Das klingt wirklich toll und sehr, sehr beeindruckend. Und ich würde sagen, dem Lesegenuss auf Italienisch steht jetzt nach deinen ganzen Empfehlungen wirklich gar nichts mehr im Wege. Ich kann mich Sarah anschließen und sage vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns eben auch die italienische Literatur, die Schriftsteller und die Bücher näher gebracht hast.
Also ich möchte mich jetzt auf jeden Fall auch bedanken, vor allem mit dem Zuhörer, für eure Zeit. Ich bedanke mich mit Alessandra und Sarah für eure Zeit, für eure Fragen. Und das Beste daran, was kann ich sagen, dass es nur ein Bruchteil ist von dem, was man erzählen kann aus Italien.
Das heißt, wenn man das einmal durch hat, dann gibt es noch mehr von dir.
Ja, wer jetzt von italienischen Büchern nicht genug kriegen kann, für die oder auch denjenigen haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir möchten gerne das Buch Ich bleibe hier von Marco Balzano verschenken.
Wenn du jetzt das Buch schon bald in den Händen halten willst, dann lass uns ein Foto zukommen, das dich beim Hören unseres Podcasts zeigt. Egal ob jetzt beim Kochen, in der Hängematte, am Meer oder am Weg in die Arbeit. Wir sind sehr gespannt.
Ja, zeige uns doch dein Foto in deiner Story auf Instagram und verlinke dafür unseren Instagram-Account Italien für alle Sinne.
All diejenigen, die aber jetzt kein Instagram haben, die sind natürlich eingeladen, uns ein Foto per E-Mail an info@italienfuertiohren.at zu schicken.
Teilnahmeschluss ist dann der 5. August und dann wird das Los entscheiden.
Ich hoffe, du hast Glück, wir freuen uns jedenfalls auf ganz viele Fotos und wie immer findest du alle Details aber auch in den Shownotes.
Ja, ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Ich denke, dir geht's da genauso.
Ganz genau.
Wenn es dann wieder heißt
Italien für die Ohren. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille.
Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, tante belle cose und bis bald bei Italien für die Ohren.